Hansa Rostock in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen.
NDR Info. Norddeutschland.
Sonnabend, der 12. April. Hier sind unsere Themen aus Norddeutschland. Wir schauen auf die strukturellen Mängel beim Tierschutz in Schleswig-Holstein. Wir besuchen eine Algenforscherin in Warnemünde und wir halten mal Ausschau nach Drohnen, die genau da herumfliegen, wo sie eigentlich nicht fliegen sollten. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Samstagabend. Jetzt aber nach Hamburg. Das Miniaturwunderland in der Speicherstadt gehört ja zu den ganz großen Besuchermagneten der Hansestadt. Auch heute war es wieder proppevoll in diesem ungewöhnlichen Museum. Dann aber der große Schreck. Jemand hatte Reizgas versprüht. Die Modelleisenbahnanlage musste geräumt werden. 42 Menschen wurden leicht verletzt. Und unsere Reporterin Anna Rüther hat mit Frederik Braun gesprochen. Er ist einer der Gründer und Betreiber der Anlage.
Man muss sich vorstellen, wir haben die Alarmierung bekommen von Gästen. Die haben sie unserem Personal angesprochen, dass es nach Gas riecht. Darauf haben wir sofort entschieden, als der erste von uns das auch gerochen hat. Raus, haben wir die 1000 Menschen auf beiden Seiten rausgeführt und haben dann sehr schnell gemerkt, dass die ersten sagten, sie haben so Reizungen in den Augen und so. Da haben wir ganz klar der Feuerwehr auch Bescheid gesagt, hier ist irgendwas mit Gas. Deswegen haben die einen Großalarm ausgelöst. Jetzt kann man sagen, Glück im Unglück, weil es ist nichts richtig Schlimmes passiert. Aber es sind viele Menschen betroffen. Viele Menschen, die sagen, sie haben so brennende Augen oder schlechten Geschmack im Mund. Das will man nicht erleben. Es ist wirklich ein Schreck.
Wisst ihr was über den Hintergrund?
Ich habe mich natürlich sofort gefragt, ist irgendwas passiert, was Schlimmes? Ist eine Gasleitung gebrochen oder vielleicht sogar ein Anschlag oder sonst irgendwas? Und dann, deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass es so eine kleine Reizgasdose war. Trotzdem ganz fürchterlich. Also ich weiß ja nicht, ob sich da zwei Menschen gestritten haben und der eine hat dem anderen das ins Gesicht gesponnen, weil da viele Menschen an der Anlage standen, haben die das alle abgekriegt. Hat aber keiner gesehen. Deswegen wundere ich mich noch so ein bisschen, ob das vielleicht jemand absichtlich aus Jugendstreich oder so verspäht hat. Aber es ist auf jeden Fall so eine kleine Dose Reizgas und da sieht man mal wieder, was die auslösen kann.
Ich weiß gar nicht, ob es jetzt zu früh ist zu fragen, aber löst sowas was aus? Also muss man dann sich den Gedanken machen, müssen wir Einlasskontrollen verschärfen oder so? Den Gedanken hat man ja vermutlich.
Du fragst dich als erstes natürlich bei so einer Geschichte, hast du was falsch gemacht? Habe ich auch tatsächlich den Chef von der Polizei, der hier war, gefragt. Dann sagt er, na, das passiert jeden Tag am Flughafen, in der Schule heutzutage. Reizgas wird ziemlich viel versprüht, ist häufig dann, dass wir das ernst nehmen und dann schicken wir gleich 5 Krankenwagen hin und so. Das hier ist natürlich schon eine besondere Situation mit so einer Ausstellung und so, aber das kannst du nicht kontrollieren, hast du nichts falsch gemacht und das hat mich sehr beruhigt.
Es passiert wieder und wieder, fast überall bei uns in Norddeutschland. Drohnen fliegen über Bundeswehrstandorte und Industrieanlagen, überall das, was man gemeinhin unsere kritische Infrastruktur nennt. Über die Hintergründe ist nur wenig bekannt, da die Ermittler nur sehr selten diese Drohnen auch abfangen können. Zwischenfälle dieser Art häufen sich auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das hat das Innenministerium unseren Kollegen bei NDR 1 Radio MV bestätigt. Andrea Gottke erklärt, wo denn genau solche Drohnenüberflüge überall stattgefunden haben.
Also laut Innenministerium wurden im vergangenen Jahr Drohnen gesichtet, zum Beispiel über dem Offshore-Windpark Baltic 1 in der Ostsee, über einer Radarstation der Bundeswehr auf Rügen. Auch das LNG-Terminal in Mukran ist im Visier von Drohnen. Sichtungen gab es auch im Raum Lubmin. Dort befindet sich ja das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen, also ein Zwischenlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle. Und die Bundeswehr teilte auf Anfrage mit, dass auch die Standorte, wo ukrainische Soldaten ausgebildet werden, wiederholt von unbekannten Drohnen überflogen wurden. Bei den Standorten dürfte es sich um die Patriot-Staffeln in Bad Sülze und in Sarnitz handeln.
Wer, Frau Gottke, käme denn da als Täter in Betracht? Was ist da denn der Stand der Ermittlungen?
Also, die Behörden scheinen da ziemlich im Dunkeln zu tappen. Sie wissen nicht genau, wer dahinter steckt, gerade bei den Überflügen über sensible Bereiche. Das liegt auch daran, dass man bislang keine Drohne geschnappt hat, so die Informationen aus Sicherheitskreisen. Wir haben auch bei der zuständigen Generalstaatsanwaltschaft in Rostock nachgefragt. In 2 Fällen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet. Die Verfahren verliefen aber im Sande. Einmal, weil keine Täter ermittelt werden konnten oder weil es eben auch keinen hinreichenden Tatverdacht dann mehr gab. Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass in einigen Fällen Hobbypiloten ihre Drohnen haben aufsteigen lassen. In anderen Fällen, da ist man sich sicher, da gehen sie von staatlichen Akteuren aus. Wir sehen ja seit einiger Zeit, dass der Ostseeraum Schauplatz hybrider Bedrohungen ist. Zweck der Drohnenüberflüge könnte also einerseits sein, die Bevölkerung zu verunsichern, aber andererseits natürlich auch Spionage.
Immer mehr Drohnenüberflüge bei der Bundeswehr und bei der kritischen Infrastruktur, unter anderem auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das waren die Hintergründe mit Andrea Gottke. Und wir schauen jetzt nochmal nach Schleswig-Holstein, denn wir haben ja heute schon mehrfach über die strukturellen Mängel beim Tierschutz berichtet. Gerade erst vor einem Monat, da hatte ein Fall aus dem Kreis Segeberg für Entsetzen gesorgt. Hunderte Mastschweine lebten dort in einem völlig verdreckten Stall. Inzwischen ist dieser Stall geschlossen, aber die eine Frage bleibt natürlich, wieso ist den Behörden eigentlich nie etwas aufgefallen? Ich habe darüber vorhin mit Johannes Tran gesprochen. Er hat zu all diesen strukturellen Problemen im Tierschutz recherchiert und er hat die Veterinärämter Schleswig-Holsteins gefragt, wie oft sie denn eigentlich die Höfe und Ställe kontrollieren. Johannes, was ist dabei rausgekommen?
Dass viele Ämter am Limit sind und deshalb eben kaum dazu kommen, anlasslose Routinekontrollen durchzuführen. Die Rede ist da von sogenannten Plankontrollen. Heißt also einfach mal ohne konkreten Anlass in einen Betrieb zu fahren und zu schauen, wie geht's den Tieren da? Haben die zum Beispiel genug zu fressen und zu trinken? Haben die genug Platz? Sind die gesund? Verhalten die sich normal oder wirken die apathisch? Das sind alles so Dinge, die die Behörden dann bei ihren Plankontrollen abklopfen, aber oft fehlt ihnen da die Zeit für.
Wie viel wird denn dann kontrolliert?
Na, das schwankt stark von Kreis zu Kreis. Es gibt in Schleswig-Holstein keine gesetzlichen Vorgaben zu solchen Kontrollquoten für den Tierschutz. Also kein Gesetz, das jetzt zum Beispiel besagen würde, dass etwa ein Geflügelmastbetrieb alle 2 Jahre Besuch für so eine Plankontrolle bekommen müsste. Und meine Recherche hat jetzt gezeigt, generell sind diese Kontrollquoten ziemlich niedrig. Der Kreisherzogtum Lauenburg beispielsweise, der wollte im vergangenen Jahr eigentlich jeden 10. Betrieb anlasslos kontrollieren, hat am Ende aber nur etwa jeden 250. geschafft, also nur ein Bruchteil. Und es gibt sogar Kreise wie Dithmarschen oder Segeberg, die gar keine anlasslosen Routinekontrollen für den Tierschutz gemacht haben.
Bei so krassen Zahlen, woran liegt das?
Ja, da gibt es verschiedene Gründe dafür. Ein Grund sind Personalengpässe. Teilweise sind Stellen in Veterinärämtern nicht voll besetzt oder Mitarbeitende sind langzeiterkrankt. Und am deutlichsten hat sich dazu das Veterinäramt des Kreises Plön geäußert und wörtlich gesagt, ich lese mal vor, der Personalschlüssel reicht zurzeit nicht aus, um die erforderlichen Tierschutzkontrollen durchführen zu können. Für die Tierschutzkontrollen fehlt noch mindestens eine volle Stelle. Ja, und dazu kommt dann auch, dass die Veterinärämter weit mehr Aufgaben haben, als den Tierschutz zu kontrollieren. Die sind auch zum Beispiel für die Seuchenprävention zuständig. Also, dass sich eben Tierseuchen wie die Geflügelpest oder die Maul- und Klauenseuche nicht ausbreiten. Also ganz schön viele Aufgaben für relativ wenige Leute.
Das heißt dann doch unterm Strich, dass solche Missstände wie in diesem Segeberger Schweinemastbetrieb lange unentdeckt bleiben können.
Jein, also Missstände, die vorher niemand anderes auf dem Schirm hatte, wie in diesem Segeberger Betrieb, die können jahrelang im Verborgenen bleiben, das stimmt, weil es eben so wenige anlasslose Routinekontrollen gibt. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, machen die Veterinärämter sehr viel mehr anlassbezogene Kontrollen, etwa wenn einem Nachbarn was Verdächtiges auffällt und er das dann den Ämtern meldet. Und die Zahl dieser anlassbezogenen Tierschutzkontrollen, die ist auch deutlich höher als die Zahl der rein anlasslosen Routinekontrollen. Und mehrere Veterinärämter betonen auch, gerade diese anlassbezogenen Kontrollen, die seien doch eigentlich entscheidend dafür, schwere Missstände in Betrieben aufzudecken.
Was kann man nun tun? Also was sagt zum Beispiel die Politik dazu, dass so wenige Routinekontrollen stattfinden?
Also das Landwirtschaftsministerium in Kiel, das betont erstmal, man dürfe Landwirte jetzt nicht unter Pauschalverdacht stellen, denn die würden in der Regel ihre Verantwortung sehr, sehr ernst nehmen, so sagt es Staatssekretärin Anne Benitz-Duries. Außerdem erklärt die Staatssekretärin, das Ministerium, das habe schon einiges gegen den Fachkräftemangel in Veterinärämtern getan.
Wir als Ministerium haben auch im engen Schulterschluss mit den Kommunen nach vielen Jahren die öffentliche Veterinärausbildung wieder aufgenommen. Wir haben erstmals seit vorletztem Jahr wieder Referendare, die wir im Veterinärdienst ausbilden. Wir haben eine modulartige Weiterbildung auf den Weg gebracht, um den Kreisen die Personallücke auch mitzuschließen.
Kritik kommt aber vom Deutschen Tierschutzbund. Die Landesvorsitzende in Schleswig-Holstein, Ellen Kloth, die fordert, dass Tierschutz in der Landwirtschaft grundsätzlich einen höheren Stellenwert bekommen müsste und dass es einfach deutlich mehr Routinekontrollen in den Betrieben geben müsste.
Eigentlich müssten einmal jährlich in den Ställen, also egal ob jetzt Schweineställe, Rinderställe, Mutterkühe, Kontrollen stattfinden. Aber da sind die Veterinärämter einfach zu unterbesetzt, um das umzusetzen.
Also das, was sie fordert, eine Routinekontrolle pro Jahr, das wäre tatsächlich weit mehr als das, was zurzeit stattfindet.
Die Schwächen bei den Tierschutzkontrollen, die Veterinärämter sind überlastet, das waren die Hintergründe mit Johannes Tran. Ein Leben ohne Licht, ohne Sauerstoff und ohne Nahrung, undenkbar eigentlich. Aber für eine winzig kleine Ostseealge scheint all das nie ein Problem gewesen zu sein. Sie hat sage und schreibe 7000 Jahre am Grund des Gotlandbeckens verbracht, mehr oder weniger im Schlafmodus. Was für Dornröschen der Prinz war für die Alge nun eine Wissenschaftlerin vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Was die Alge über die Vergangenheit und die Zukunft der Ostsee erzählt, Ramon Gerwin berichtet.
Skeletonema marinoi, so heißt eine Kieselalgenart, die schon die Geburt der Ostsee vor mehr als 7000 Jahren miterlebt hat. Forscher hatten 2021 gezielt Bohrkerne vom Meeresgrund des Gotlandbeckens geholt, in dem die Algen steckten. Jetzt wohnen sie im 4 Grad kalten Klimaraum des IOW. Sarah Bolius, die Algen aus dem langen Schlaf geholt hat, öffnet die riesige Kühlschranktür.
Wir haben so kleine Kulturflaschen, wo 50 Milliliter reinpassen, mit Medium, also Ostseewasser mit Nährstoffen, und da drin sind die verschiedenen Skeletonema-Stämme.
Kleine lebendige Partikelwolken schweben durch die Fläschchen. Dass sie leben, ist eine Sensation. Laut IOW sind keine älteren Fälle aus Gewässern bekannt. Bei schlechten Bedingungen bilden sie eine Schutzhülle und drosseln ihren Stoffwechsel enorm.
Bei Pflanzen weiß man ja, dass viele Samen bilden, die man dann ja sammeln kann und wieder irgendwann in die Erde stecken kann, wenn man möchte. Und dann keimen sie ja auch wieder aus unter guten Bedingungen. Und so ähnlich ist das dann mit dem Phytoplankton.
Wie die Gesamtheit kleiner Algen genannt wird, dass die Jahrtausende alten Einzeller nun wieder leben, hat Vorteile. So kann die Meeresbiologin das Verhalten studieren und viel über die Vergangenheit erfahren. Die Algen sind natürliche Zeitkapseln, sagt Sarah Bolius, im wörtlichen und übertragenen Sinne.
Wir haben Skeletonema-Stämme von verschiedenen Zeitpunkten, also die von vor 7000 Jahren, dann haben wir welche von vor knapp 1000 Jahren, von vor 60 Jahren und von heute. Und das sind so verschiedene Zeitsprünge durch die Geschichte der Ostsee, durch die Klimaphasen der Ostsee.
Durch den Blick in die Vergangenheit lässt sich auch die Zukunft voraussagen, so die 37-Jährige.
Dadurch können wir halt sagen, wie sie sich vielleicht verhalten, wenn es noch wärmer wird. Weil wir wissen, wie sie sich früher verhalten haben. Und man kann es dann natürlich die ganzen Daten auch noch für Modellierungen einbringen. Dass man das eingeben kann, wie sie unter bestimmten natürlichen Bedingungen gewachsen sind.
Nun hofft Sarah Bolius, dass ihr Projekt verlängert wird, damit sie den 7000 Jahre alten Ostseealgen noch mehr Informationen entlocken kann.
Eine uralte Alge, auch die gehört zu unseren Themen aus Norddeutschland. Und hier ist NDR Info, der Verkehrsservice, mit einer Gefahrenmeldung von der A23 Heide-Hamburg. Vorsicht bitte in beiden Richtungen dort. Zwischen Itzehoe Süd und Lägerdorf werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Also seien Sie äußerst